Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kurskritik. Ich bin Susi und bin heute ziemlich belämmert.
Ja, nur heute, okay. Ich bin
hey,
Sven.
Hey.
Und ich habe mir gedacht, da ich ja auch älter werde, gehe ich jetzt mal unter die Gilfhunter.
Aha, okay, ich bin schon gespannt. Ja, und auch heute haben wir uns vorher weiserweise abgesprochen, wer denn zuerst dran ist. Und ich bin diesmal zuerst dran. Ja. Und ich habe euch ganz unerwartet einen Horrorfilm mitgebracht. I didn't see that coming.
Das war für mich auch ganz neu. Ich dachte, du kommst heute endlich mit dem neuen Netflix-Film oder so um die Ecke. Aber nein, das ist Horror. Bin gespannt.
Ja. Ich stelle euch heute den Horrorfilm The Other Lamp vor, den ich auf dem Kanal Mubi gefunden habe, auf Amazon Prime Video. Und ich habe mir den Trailer einfach mal angeguckt und mir gedacht, naja, gucke ich mal rein, um ungefähr einen Eindruck zu bekommen, was das so ist. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Daher habe ich mich dafür entschieden, den mal anzuschauen. Auch wenn, leider, die Bewertung bei Amazon Prime leider nicht so gut ist. Und wenn man sich das so anschaut, unter anderem bei Filmstarts oder so, sind die Bewertungen, wie ich finde, auch sehr viel schlechter, als ich den Film jetzt einschätze.
Bin ich gespannt.
Ja, ein bisschen schade ist es. Also ich finde, also gut, die Geschmäcker sind ja immer verschieden, aber ich finde die Bewertung auf Amazon Prime zum Beispiel nicht gerechtfertigt.
Ist die da?
Und bevor
wie ist die da?
Ich glaube 2,5.
Das hätte ich jetzt, also ich habe bei Letterboxd ja mal durchgeguckt, wo du mir gesagt hast, welchen Filme du so petto hättest. Da war auch einige, zum Beispiel unser Haus- und Hoffreund André, der hat auch 2,5 gegeben.
Der hat auch 2,5 gegeben. Ich bin schon gespannt. Ich bin auch schon gespannt. Okay, bevor ich aber loslege mit meiner Filmbewertung, habe ich noch eine wichtige Ankündigung, dass jetzt unbezahlte Werbung folgt. Ihr wisst ja, wie man es aus dieser Episode wieder mal raushören kann. Wir lieben Horror. Horror ist unser Lieblingsgenre. Und wir wissen, viele von euch lieben auch Horrorfilme. Deshalb möchten wir euch heute unseren Kooperationspartner horrorjunk.de vorstellen. Das ist eine interaktive. Das ist ein anderes Genre.
Internationale und nackte sind das. Das ist ein ganz neues Genre.
Ja, genau. Das ist die FKK-Seite für Horror. Das ist eine interaktive Internetseite, die sich, wie man sich denken kann, ganz dem Thema Horror widmet. Und ihr findet da News zu den neuesten Horrorfilmen und Serien, Kritiken zu aktuellen Titeln und natürlich auch zu Klassikern. Und ihr könnt eure eigene Watchlist anlegen, könnt beim Horrorquiz mitmachen und es gibt dort viel mehr zu entdecken, als ich jetzt aufgezählt habe. Also schaut doch gerne mal vorbei. Und das Allerbeste ist, wir dürfen dort bald selbst als Redakteure und Redakteurinnen aktiv werden und eigene Kritiken veröffentlichen, worauf wir uns schon sehr freuen. Wuhu! Hier Sven zeigt nur zwei Daumen. Ding! Wie beim letzten Mal, das sind nicht meine Daumen. Okay. Ja, ein riesiges Dankeschön an das Team von Horror Junk für die Zusammenarbeit und an dieser Stelle Ende der unbezahlten Werbung. Genau, badum. Und jetzt, bevor ich aber loslege mit meiner Filmbewertung, noch eine Content-Warnung. In dieser Episode spreche ich über Vergewaltigung und Inzest. Wenn ihr mit solchen Themen Schwierigkeiten habt, solltet ihr für euch entscheiden, ob ihr weiterhören möchtet. The Other Lamp ist ein Horrorfilm von Małgorzata Zumowska und sie ist eine polnische Regisseurin. Ja, der Film hat im Rahmen des Toronto International Film Festivals seine Weltpremiere gefeiert und ist aus dem Jahr 2019. Wir haben in den Hauptrollen einmal Raffae Cassidy als Zeller, dann haben wir Michel Huismann als der Sektenführer oder als Shepherd bekannt in dem Film und dann haben wir noch Denise Goh als Sarah, das ist eine irische Theater- und Filmschauspielerin. Und das sind so die bekanntesten, also spielen natürlich weitaus mehr Leute mit. Deswegen habe ich jetzt erstmal nur die drei genannt, weil die eben am bekanntesten sind. Es geht darum, dass die junge Sella in einer Sekte aufwächst. Also es handelt sich dabei um eine Sekte, die wirklich sehr isoliert in einem Wald lebt. Sie leben auch sehr mittelalterlich, also das heißt komplett losgelöst von der modernen Welt. Alles das, was sie selber anbauen und die Tiere, die sie selber schlachten, werden zu Mahlzeiten verarbeitet und essen sie eben auch. Also das heißt, sie sind komplette Selbstversorger. Sie leben von der Natur und mit der Natur. Und es sind als Sektenmitglieder nur Frauen und wir haben als Anführer der Sekte einen Mann, der Shepherd genannt wird. Und die Frauen tragen unterschiedliche Kleider. Also sie tragen auch sehr puristische, mittelalterliche Kleidung. Lange Kleider, die Haare sind alle lang, aber zu Haarkränzen hochgebunden. Und die Frauen, die seine Frauen sind, also mit denen er schläft, tragen rote Kleider, auch dafür, dass sie bereits ihre Periode haben und fruchtbar sind und regelmäßig mit ihm Sex haben. Und seine Töchter tragen blaue Kleider. Und es wird im Film auch gesagt, dass sie aus unterschiedlichen Gründen in die Sekte gekommen sind, vorzugsweise, weil sie schlechte Erfahrungen in der Außenwelt, ne, gemacht haben und Zuflucht in dieser Sekte suchten. Ja, also sie leben, wie gesagt, als Selbstversorger im Wald. Wir sehen das Ganze aus der Perspektive von Sella, die im Teenageralter ist und auch so ein bisschen anfängt, dieses Sektenleben kritisch zu beäugen und zu hinterfragen. Es fallen ihr immer mehr Ungereimtheiten auf, die sie so für sich verarbeitet. Und ich glaube, mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle erstmal nicht verraten. Was ist das für eine Art von Horrorfilm? Also, es ist auf jeden Fall ganz wichtig zu sagen, dass es sich dabei im Horrorfilm handelt, der starke Bilder zeichnet und zeigt. Also es sind sehr interessante Bildeinstellungen, Bildkompositionen, aussagekräftige Bilder enthalten, die den Film eine ganz bestimmte Note geben. Also es handelt sich jetzt hier für alle Horrorfans nicht um die Art von Horrorfilm, dass es jetzt zum Beispiel ein Splatter ist, dass man interessante Kills oder so hat oder dass hier unter anderem mit viel Übernatürlichem gearbeitet wird, sondern es ist ein atmosphärischer Horror, der viel durch Bildsprache lebt. Es ist auch eine Art künstlerischer Horror, deswegen hat er mich wahrscheinlich angesprochen, weil man ja eben wirklich viel mit künstlerischen Ausdrucksformen gearbeitet hat. Allein schon, wie das Ganze konzipiert ist von der Farbgestaltung, dass man eben diese Frauen hat mit diesen roten Roben, dann hat man auf der anderen Seite die Töchter mit den blauen Roben, die dann eben auch sehr puristisch in diesem Wald die ganze Zeit umherlaufen und eben ihr Tagwerk verrichten, was auch schon allein ein sehr aussagekräftiges Bild ist. Und wenn Sella ihre Visionen hat und ihre Träume, hat man eben auch ziemlich abgefahrene Bilder. Und der Film hat aber trotzdem explizite Gewaltdarstellungen, auch gewaltvolle Sexdarstellungen, die auch mit eingestreut werden, sodass er eben auch eine leicht harte Note eben auch mit drin hat. Die Mischung hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also das ist so das, die Essenz des Films, auf die man sich einstellen kann. Also es hat so ein Midsommer-Vibe, wer auf sowas steht. Das ist auch ein Film, der Rätsel aufgibt, der sich so Stück für Stück erklärt. Also man deckt eigentlich mit Sella zusammen nach und nach so die Geheimnisse auf, was da jetzt nicht ganz richtig läuft in der Sekte. Und ja, also das ist so die Essenz des Films. Und ich muss sagen, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Also ich bin ja Kunsthistorikerin und ich stehe ja eben auf Filme, die eine entsprechende Bildsprache haben, auf innovative Sachen, was man so in der Form eben noch nicht gesehen hat. Und der Film bietet eine ganze Menge davon, also von tollen Bildeinstellungen, von imposanten, ich nenne es mal Horrorgemälden, von einer bestimmten Kunstform. Es ist halt alles in dem Film drin. Ja, und man deckt alles so ein bisschen mit der Sella auf, die dann so ein bisschen das mehr und mehr hinterfragt und sieht eben auch sehr abgefahrene Bilder, gerade auch in ihren Träumen und Visionen, die sie so hat. Und mein Kritikpunkt an dem Film ist aber, dass ich finde, man hätte zum Schluss noch ein bisschen mehr rausholen können. An dem Punkt, wo sie wirklich zum finalen Schlag ausholt, ich nenne es mal finaler Schlag, weil es jetzt metaphorisch gesprochen, wo sie alles aufdeckt, was wichtig ist, wo sie alles wirklich hinterfragt und wirklich dem Ganzen kritisch gegenübersteht, finde ich, hätte man mehr draus machen können. Der hat da so ein bisschen Luft nach oben, also er macht viele Baustellen auf oder viele Karten deckt er auf, sage ich mal so, die aber nicht ausgespielt werden. Also es ist noch Luft nach oben an diesem Punkt, würde ich mal sagen. Also, dass man da ruhig hätte noch ein bisschen rausholen können mehr. Auch was so Horrorszenen, Gewaltszenen betrifft, hätte der Film viel mehr Potenzial gehabt, das leider nicht ausgeschöpft wird. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, haben mir die Bilder gefallen, die Atmosphäre hat mir gut gefallen. Man bleibt immer in dieser unheilvollen Atmosphäre, eingestreut mit Gewaltbildern, mit gewaltvollen Sexbildern. Ja, also es wird eben auch Inzest verübt, ne, weil er auch dann mit seinen Töchtern schlafen will. Deswegen auch die Content-Warnung. Und deswegen gebe ich dem Film nicht so schlecht wie zum Beispiel bei Amazon Prime. Da gibt es ja eine 2,5. Ich gebe dem Film, ja, 3,5 von 5 Sterne. Das würde ich ihm geben. Also weil mir die Atmosphäre, wie gesagt, die Bildsprache gut gefallen hat. Nur ein bisschen Luft nach oben. Aber ich finde ihn trotzdem sehr gelungen. Auch die Schauspielleistung ist sehr gut. Also ich finde, die Schauspieler und Schauspielerinnen machen einen echt guten Job. So gesehen überlege ich gerade, ob ich nicht vielleicht doch noch zu 4 tendiere. Aber ich glaube, ich bleibe bei meiner 3,5. Mit einer kleinen Liebeserklärung an die 4. Das ist so meine Bewertung von The Other Lamp. Wenn ihr euch für den Film interessiert, ich glaube, man kann ihn noch auf Mubi schauen bei Amazon Prime Video. Genau, also das ist meine Bewertung zu The Other Lamp.
Zwei Fragen. Eigentlich ja. Ist es fast nur eine. Ich wäre okay. Kein Fan so von Traumsequenzen und sowas. Wie viele kommen denn so ungefähr vor? Sind das viele? Also Visionen und Traumsequenzen?
Nein, also tatsächlich nicht. Ich überlege gerade, wie der Anteil so ist. So viele sind es tatsächlich nicht, aber die sind halt sehr eindrucksvoll dargestellt. Also es ist gut durchmischt, sage ich mal so. Die andere Hälfte der Bilder sind, also es sind jetzt nicht so in der Form Träume, also sind auch Träume mit dabei, aber auch so Visionen, Eingebungen, die sie hat, ist eigentlich schon gut durchmischt. Und die anderen eindrucksvollen Bilder sind eben durch das, was passiert. Also es sind gute Szeneinstellungen, es sind gute Bildeinstellungen, es sieht sehr, sehr, ich sag's mal, malerisch aus, es sind gute Horrorbilder drin. Also das ist gut durchmischt, also es ist jetzt nicht hauptsächlich Traum und Vision, sondern es ist alles sehr, sehr gut durchmischt, sodass ja, das ist schon eine gute Mischung, das würde ich sagen. Es ist sehr gelungen.
Eigentlich meine zweite Frage auch beantwortet. Ich hätte mich jetzt noch gefragt, ist diese Gewalt, der Inzest und das ganze Zeug, ist das nur in den Visionen und Traumsachen oder halt auch in der Realität?
Nein, das ist auch in der Realität so. Also es ist schon eine kranke Sache, die man sich da eigentlich anschaut. Was die armen Frauen da so durchmachen müssen, was für eine Macht sie dem Sektenführer geben, was das für ein krankes Schwein ist, sage ich mal. Also der Film hat es horrormäßig eigentlich so gesehen auch schon so ziemlich in sich. Ja, auch wer auf diese Art von Horrorfilm steht, für den ist das auf jeden Fall was.
Mhm. Okay, ja, da klingt er doch interessanter, als was ich drüber so gelesen habe eigentlich. Weil ich hatte ein bisschen Angst in den Traumsequenzen, dass da ein bisschen zu viele sind. Nee, aber dann hört sich der ganz gut an. Also bei Mubi kann man sich den noch reinziehen. Wer noch keinen Mubi gesehen hat über Prime, kann das ja auch umsonst noch machen. Ich glaube, immer eine Woche haben sie ja. Kann man empfehlen. Ich bin da mal gespannt. Ich glaube, ich schaue da auch mal rein. Und ja.
Und jetzt bist du dran.
Wir gehen doch etwas weiter von deinem Thema weg. Da fange ich mal gleich lieber so an. Aber wir bleiben bei Frauen. Thema Frauen ist, glaube ich, heute ein großes Thema. Ich habe mir, ist ganz komisch, letztes Mal habe ich eine Serie besprochen, obwohl ich fast die Serien gucke. Jetzt bespreche ich eine Doku, obwohl ich eigentlich auch fast die Dokus gucke. Und in der Doku geht es um Frauenfußball. Die heißt nämlich Mädchen können kein Fußball spielen. Die kam dieses Jahr raus. Gut. Am 3.6. in der ARD-Mediathek. Man kann sie immer noch gucken. Wie gesagt, ich habe sie jetzt erst gesehen. Von Thorsten Körner. Der hat jetzt auch so Sachen schon gemacht wie die Unbeugsamen 2 und auch die Doku hier, der Schwarze Adler. Die hatte ich sogar auch gesehen. Da geht es dann halt um die ganzen schwarzen Nationalspieler oder Spielerinnen. Ne? Und wie es in der Familie und wie es dann so abging mit den Fans und alles. Das war ganz interessant. Und die haben wir halt. Da blickt der Herr Körner halt einfach mal auf die deutsche Frauenfußballgeschichte zurück und wie die halt anfangs kämpfen mussten, damit sie überhaupt spielen durften. Denn einige wissen es vielleicht nicht, der DFB hat Frauenfußball verboten eine Zeit lang und die wollten trotzdem spielen. Also in der BRD war es verboten. In der DDR war es gar nicht verboten, aber da war es den Leuten halt, also den Leuten, also doch eigentlich schon auch den Leuten, auch einigen Frauen, denen war es halt scheißegal, dass da ein paar Frauen kicken. Und da ist mir in der Doku halt aufgefallen, mein Gott, kennst du Wim Tölke? Hast du von denen?
Nee.
Das ist eigentlich ein sehr berühmter und großer Showmaster früher gewesen. aber dann zeigen die ja Ausschnitte, wie der, glaube ich, eine Minute, zwei Minuten so ein Fußballspiel, so Ausschnitte von deutschen Frauen kommentiert hat. Ich dachte mir so, Junge, ey, das kannst du doch nicht bringen und das öffentlich ins Fernsehen dann stellen. Das haben die ernsthaft gemacht und das ist so ein dummes Arschloch, der Typ in den 60 Sekunden, sag ich mal, 90 Sekunden und der zieht da richtig ab und da dachte ich schon, oh mein Gott.
Er zieht die ganze Zeit, also die Nummer ab, dass er die ganze Zeit frauenfeindliche Witze reißt und einfach nicht aufhört.
Ja,
ne?
So hier, der Mutti aus der Küche da wieder, die lässt hier nichts anbrennen, auch im Strafraum nicht. Also,
oh nein.
In dem Sinne, wenn du das so zu Hause in deinem Stammtisch mäßig so erzählst, finde ich diese Wortspiele, okay, da musst du auch mal kurz für überlegen, gar nicht so für Smartwalk-Spiele, aber dass du das dann öffentlich als einen Beitrag so hinstellst, das wird wahrscheinlich auch auf ARD, ZDF gelaufen sein damals, fand ich schon hart, aber es war halt die einzige Sache. Ne? Die mussten ja wirklich hart kämpfen, dass die spielen dürfen. Wie gesagt, die hatten ein Verbot vom DFB und dann hast du halt so ein paar Frauen, die kommen auch alle zu Wort und das finde ich das Gute an der Doku, dass du halt wirklich diese Spielerinnen von damals hast und eigentlich sind nur die, die immer befragt werden von heute. Ne? Da leben ja einige auch noch und die erzählen dann auch so, wie es war. Und dann sagt die eine auch so, ja, eigentlich hatte ich da gar keinen Bock drauf und hin und wieder hörst du aber auch raus oder erzählen sie auch einige auch direkt. Da waren selbst die Freunde, die sie dann hatten, nee, du kannst jetzt nicht zum Fußball, guck dir mal deine Knie jetzt an und so, wie ist das denn jetzt? Und die hatten ja nicht nur vom DFB oder halt vom medialen Ding so, ja, Steine im Weg gelegt, sondern von den eigenen Freunden und auch Familie. Und das fand ich schon ganz krass, wie die sich dann trotzdem durchgesetzt haben. Dann wird auch die DDR-Seite ein bisschen beleuchtet, da war es alles ein bisschen easiger. Da hat man eigentlich erst den Frauenfußball wieder nach oben so ein bisschen, ja, gehoben auch nicht, aber dann gezeigt öffentlich, als die deutschen Frauen ihr erstes Länderspiel hatten im November 82. Und dann wollte die DR natürlich nicht mehr abstinken und hat ihre deutschen Frauen auch, also ihre deutsche Frauen, man hat auch ein bisschen mehr ausgerüstet. Das war schon irgendwie eine krasse Zeit für die Damen da alles. Und das beleuchtet ja die ganze Doku, der Film alles, halt mit den gesellschaftlichen und sportlichen Barrieren, die sie da hatten. Und macht das wirklich auch in den Bildern ganz schön und ganz gut. Hätte ich vorher nicht erwartet. Ich habe gedacht, jetzt kommt ja so ein dröges Ding und ja, Frauenfußball ist gerade EM. Ich ehrlich sagen muss, wirklich interessant ist. Gucke ich Ihnen wieder auch mal ein Spiel. Bei der Doku, ich kann die definitiv empfehlen. Also wer Fußball mag, sollte sich die angucken. Und da ist auch das Ding, wo ich sage, ja Leute, das ist 82, war das erste Länderspiel. Wir sind jetzt 2025, das ist nicht so weit weg. Und bis dahin haben die sich doch schon, auch vom Fußballerischen, doch schon gut entwickelt. Und ich bin aber auch immer noch der Meinung, Frauenfußball und Männerfußball sind immer noch zwei verschiedene Sportarten. Das bleibt auch irgendwie so. Und aber das ist schon.
Warum bist du der Meinung?
Weil A, die körperlichen Voraussetzungen sind ganz klar komplett unterschiedlich. Und jetzt geht ja, ich habe da ganz bei mir in der Timeline immer drin, gerade bei TikTok, so Sachen, wo dann Leute oder Frauen und Männer erzählen, ich glaube, bei der Welt ist das ganz oft, dass eigentlich die Frauen natürlich ein anderes Spielfeld bräuchten für die Voraussetzungen, die sie bringen. Im Durchschnitt sind Frauen kleiner und bla bla, ne? Und hier in der Doku siehst du aber auch, dass die Frauen kriegen zwischendurch mal andere Fußbälle hingestellt und sagen so, und in der Art, wollt ihr uns verarschen? Wir wollen mit Fußbällen spielen und nicht mit kleineren, weicheren Bällen. Die fliegen ja sonst wohin. Und heutzutage gibt es dann halt welche, die sagen, ja, ihr müsst das so sehen, Frauenfußball ist dann attraktiver und das hält kleiner wer, die Tore, die Bälle, sonst was. Das wollten die früher gar nicht. Und ich will lieber so wieder die Meinung wie von früher von den Damen und sagen, ey, wir wollen Fußball spielen, genauso wie es ist. Aber es ist trotzdem, das sind halt wirklich Unterschiede. Das siehst du immer, wenn die Testspiele machen, was die auch brauchen. Man testet ja als Herrenmannschaft auch gegen höhere Teams, um das Tempo so mitzuhalten. Das Ergebnis ist top. Das ist das Gleiche wie mit Altersklassen. Ein 50-Jähriger läuft ja auch keine 100 Meter gegen 20-Jährigen. Das hat ja schon seine Gründe. Und Frauen und Männer sind ja auch aufgeteilt in den Sportarten, weil das seine Gründe hat. Wäre er blödsinnig, wenn nicht. Und für die Frauen, die da Fußball spielen, Nationalelf, sonst was, die bringen Top-Leistungen. Das sind alle also richtig gute Sportlerinnen und sollten auch vernünftig bezahlt werden. Aber so, man muss auch gucken, wie viel die Leute immer selber einspielen. Bei den Männern wird eh auch zu viel bezahlt, aber teilweise in Altsportarten. Das ist aber wieder ein ganz anderes Thema. Da kommen wir gleich im ganzen Wald statt nur ein Stöckchen. Nee, aber es ist nicht abwertend, weil die machen schon super Leistung, aber es ist immer noch ein ganz anderes Ding als Männerfußball. Frauen- und Männerfußball kannst du nicht vergleichen. Das ist das Thema eigentlich.
Das stimmt, aber es ist ja dann trotzdem nicht so, dass es zwei unterschiedliche Sportarten sind, weil du das gesagt hast. Also es ist ja nur so, dass es bei den Frauen eben an die körperlichen Gegebenheiten angepasst sind und bei den Männern auch an die körperlichen Gegebenheiten. Aber deswegen ist es ja nicht ein komplett anderer Sport, sondern es ist eben dementsprechend einfach angepasst.
als Zuschauer finde ich, also für mich als Zuschauer sind es zwei andere Sportarten. Ich gucke mir Frauenfußball nicht aus, kann ich mir nicht mit den gleichen Augen angucken wie ein Männerfußballspiel, weil da habe ich ja Maßstäbe, wie ich ein Spiel bewerten würde. Ich habe vorhin erste Halbzeit heute vom Halbfinale von der EM geguckt. Das wäre kein Erstrunden-DFB-Pokalspiel. Ne? Wie gesagt, da fehlen Sachen. Und das hat auch Gründe, dass die dann nicht so viel einnehmen. Aber wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, mit dem Altersgruppen ist wie mit Männer, Frauen eingeteilt. In der Klasse, wo sie spielen, sind sie top, bringen super Leistungen. Aber für mich ist das halt unterschiedlich. Wie gesagt, ich respektiere das, finde das super cool, guck mir das auch gerne an. Bei Männerfußball guckst du, sollte man mit einem ganz anderen Blickpunkt angucken, als ich ein Frauenfußball spiele. Also das bei den Frauen sind schön Spiele dabei. Technisch sind die teilweise richtig stark geworden, international. Wirklich gut. Aber vom Tempo her fehlt da halt noch einiges über die ganze Laufzeit. Hin und wieder haben sie auch 5 Minuten, da ist das geil. Alleine beim Flankenspiel, da gibt es welche, die können den Ball nicht durch den 16er oder in den 16er reinflanken. Und da denkst du, okay Leute, ihr spielt eine EM, was ist denn hier los? Ne? Es fängt dann auch bei den Schiedsrichterinnen an, wo du Tabelle hast. Du denkst, oh Leute, ist das euer Ernst? Also, was macht ihr denn da? Männer teilweise machen auch Schwachsinn und sind schweifenschlecht. Aber das, darum meinte ich, zwei unterschiedliche Sportarten. Natürlich ist es der gleiche Sport, aber man sollte den nicht gleich bewerten, sondern schon sagen, die Frauen machen ihr Ding, super geil, und die Männer machen halt ihr Ding. So, das ist eigentlich nur die Aussage.
Okay.
Aber trotzdem, guckt euch die Doku an. Die wird bestimmt noch bis Ende des Jahres in der Mediathek rumschwören bei ARD. Ist auch schön knackig mit 89 Minuten. Und der Herr Körner, der kann gute Dokus eigentlich. Nicht eigentlich, er kann sie. Und darum, da kann man schön Zeitvertreib haben. Und vor allem sieht man noch 2, 3 richtig coole Tore. Das muss man auch sagen. Die eine, die Bärbel Wolleben, die zieht da mal so ein Ding ab und haut das da rein. Mein lieber Gesangsverein, hätte ich nicht die Hände hingehalten als Torhüterin. Okay, hat die dann auch nicht, weil die kam nicht ran, aber schon ein paar gute Dinger. Und vor allem sind die alle gut drauf und richtig lustig. Also die erzählen zwar ihre Dinger, wie schwierig das war, aber haben alle richtig Bock. Und dann siehst du beim Ende noch, dass wie alt werden die jetzt sein? Mein Gott, 60, ein bisschen über 60 so in dem Dreh. Und dann kicken die noch ein bisschen rum. Und da sieht man, okay, ja, die können schon, die wissen schon, mit dem Ball umzugehen. Die eine hält da bestimmt 6, 7, ja, vielleicht 15 Mal den Ball hoch, aber ordentlich. Und denkst dir auch so, Respekt, ey, das in dem Alter, das können auch nicht viele.
Das klingt interessant. Ja, finde ich auf jeden Fall wichtig, das mal zu thematisieren. Und so eine Doku finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass eben Frauenfußball eine vernünftige Anerkennung findet. Finde ich auf jeden Fall sehr wichtig.
Ja, und dann können wir alle hoffentlich, wir kommen am Freitag wie immer raus, ich glaube am Samstag ist Finale, das weiß ich jetzt nämlich, Samstag oder Sonntag ist das EM-Finale. Und die Frauen spielen ja erst noch, nach unserer Aufnahme. Hoffentlich kommen die ins Finale. Spielen jetzt gegen Spanien. Und, da freue ich mich schon drauf, mir das jetzt noch anzugucken. Ich bin echt mal gespannt. Wird schwierig, weil es fehlen ja einige Damen. Aber naja.
Okay, bin schon gespannt. Also auf jeden Fall wichtiges Thema. Ich freue mich, dass du über die Doku gesprochen hast. Juhu! Ja. Und wir müssen leider ankündigen, dass wir in unserer nächsten Folge wieder eine Kurskritik machen werden. Es ist leider so, dass wir nicht mehr diesen Turnus schaffen, den wir mal hatten. Recherchefolge, also Faktencheckfolge und danach Kurskritik. Das können wir aktuell aufgrund unserer privaten Situation und aufgrund auch der zeitlichen Situation gerade nicht irgendwie vereinbaren. Ja, also nächste Folge wird es noch eine Kurskritikfolge geben, aber die Folge danach haben wir wieder interessante Gäste und wir besprechen Kikis kleiner Lieferservice. Und da wird es dann um den Hexenglauben in Japan gehen, was ich sehr interessant finde, was ich wieder übernehmen werde. Haha. Und also freut euch auf Kikis kleiner Lieferservice in der nächsten Folge.
Und viel Katzen-Action gibt's da.
Viel Katzen-Action mit Gigi. Gigi ist cool.
Scheiße.
Ich habe Gigi als Plüschtier.
Kennst du diesen Trash-TV-Gigi?
Nee, kenne ich nicht.
Musste mal später googeln. Glaube, einige der Hörerinnen und Hörer werden den wohl kennen. Ich habe gerade sein Gesicht auf diese Katze projiziert. Das wäre so ein lustiger Film. Kikis kleiner Lieferservice mit Gigi. Und der Typ da, der labert auch nur Stuss. Aber ist ja ganz lieber, glaube ich. Aber musste mal gucken.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Kurzkritikfolge. reingehauen.